Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir diesen schönen Sonntagmorgen heute Morgen zusammen erleben dürfen und feiern dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen gilt natürlich unseren Täuflingen auch von mir nochmal, aber auch euch allen, die ihr gekommen seid, um mit uns gemeinsam diese Taufe zu feiern. Und wenn wir uns die Täuflinge so anschauen, dann sehen wir irgendwie, die sind doch sehr unterschiedlich. Also zwar heute Morgen alle weiß gekleidet, ja, das haben sie gemeinsam, aber trotzdem gibt es gewisse Unterschiede. Angefangen beim Alter zum Beispiel, dass sie doch sehr unterschiedlich alt sind. Bei der Herkunft, wenn ich so in die Gesichter schaue, was den Lebensstand angeht, also manch einer ist verheiratet, wiederum anderer ist Single. Manche haben schon Kinder, andere sind gerade erst erwachsen geworden oder vielleicht auch noch dabei, keine Ahnung. Genau, und es gibt so ganz unterschiedliche Dinge in eurem Leben, die euch kennzeichnen. Und ich kann euch eine Sache sagen, diese 8 Menschen, die wir heute Morgen taufen, die wären nie und nimmer in dieser Konstellation hier und die würden sich auch untereinander gar nicht kennen, wenn sie nicht alle eine Person kennen würden. Und das ist Jesus Christus. Ja, auch wenn ihre Lebenswelt ganz unterschiedlich aussehen mag und sie ganz verschieden sind, so haben sie doch alle eine Sache gemeinsam. Sie haben Jesus Christus kennengelernt und sie leben ihr Leben nun mit Gott. Und wir freuen uns nachher darauf zu hören von euch, wie ihr berichten werdet, davon einfach, wie Gott in euer Leben gekommen ist, wie ihr ihn kennengelernt habt. Ich weiß, dass das aufregend ist, nachher davon zu berichten. Da sprechen wir im Voraus auch oft drüber, aber ihr habt was Gutes, was Schönes zu verkündigen. Von daher lasst euch Mut machen. Und es war aber ja nicht so, dass es von Geburtsstunde an so war, dass diese 8 Täuflinge mit Gott als dem Herrn ihres Lebens unterwegs waren. Nee, vielmehr gab es eine Zeit in eurem Leben, in der Gott entweder gar keine Rolle gespielt hat oder vielleicht, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle, auch wenn ihr so manches über ihn wusstet. Und trotzdem war es so, also dass jeder von euch sein eigenes Ding gemacht hat, nach seinen Vorstellungen gelebt hat, ja, unabhängig von Gott. Und Gott selbst und was er denkt und was er sagt, das war für euch nicht so bedeutsam. Weil wenn überhaupt zweitrangig, unterm Strich war es so, jeder hat nach seinen eigenen Vorstellungen gelebt, jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Und genau das bringt eine Trennung zwischen uns Menschen und Gott hervor. Eine Trennung, die von unserer Seite aus niemals zu überwinden wäre, aber eine Trennung, die Gott für uns überwunden hat. Und ich will gerne mit uns heute Morgen ein paar Minuten in 1. Timotheus 2 in die Bibel schauen. 1. Timotheus 2, die Verse 3 bis 6. Ihr findet auf dem Liedblatt diesen Predigttext auch ganz hinten abgedruckt und könnt ihn also da mitverfolgen. Ich lese ihn auch vor und ich lese aus 1. Timotheus 2, die Verse 3 bis 6. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Diese ganze Predigt von heute Morgen, die lässt sich in einem Satz zusammenfassen, den ich euch auch abgedruckt habe und den ich euch gerne mitgeben will, den ihr gerne mit nach Hause nehmen dürft, auch zum Nachdenken, zum Weiteren. Und ihr findet diesen Satz da, der folgendermaßen lautet: Gott will Menschen retten durch einen Mittler, der vollständig für unsere Schuld bezahlt hat. Ich sag's nochmal: Gott will Menschen retten durch einen Mittler, der vollständig für unsere Schuld bezahlt hat. In diesem einen Satz stecken 3 Aspekte, die wir heute Morgen uns näher anschauen wollen, gewissermaßen 3 Punkte, über die wir kurz nachdenken wollen. Und der erste heißt: Gott will Menschen retten. Und das sehen wir in diesem Text in Vers 3 und 4 so deutlich. Da ist die Rede von Gott als dem Rettergott. Und wenn man so in die Bibel hineinschaut, dann sieht man vom Anfang an bis zum Ende, dass Gott ein Rettergott ist. Und über diesen Rettergott heißt es hier in Vers 4 explizit, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun ist dabei eine Sache vorausgesetzt, wenn man das so liest. Und zwar, wir Menschen sind in Not. Ja, das setzt das voraus, wenn es um Rettung geht. Und wir kennen das ja aus unserer alltäglichen Lebenswelt. Also da ist jemand, der in einer Notlage ist, der ein Problem hat und der Rettung braucht. Da ist jemand am Ertrinken und der braucht Rettung. Da ist jemand schwer verletzt und er braucht einen Rettungswagen. Da ist vielleicht der Schüler, der nicht gelernt hat und dann eine Ex schreibt. Und was braucht er? Rettung. Ja? Oder der Ehemann, der den Hochzeitstag vergessen hat und alle Blumenläden haben zu. Ihr wisst schon, ja? Genau, er braucht Rettung. Wir kennen dieses Prinzip. In einer Notsituation brauchen wir Rettung. Und nun gibt es kleine wie große Situationen im Leben, die wir kennen, in denen wir Rettung brauchen. Aber es gibt ein Problem, das deutlich größer ist als jede Notsituation, die du dir vorstellen kannst. Weil dieses Problem, das hat nicht mit irgendwelchen Umständen oder einfach nur irgendwelchen Menschen zu tun, sondern mit Gott. Und dabei kommen zwei Dinge zusammen, die dieses Problem so unglaublich groß machen. Auf der einen Seite ist da Gott und auf der anderen Seite bin ich, bist du. Okay, wo ist das Problem? Ja, ihr habt doch kein Problem mit Gott, oder? Auf der einen Seite ist da der Gott der Bibel, der als vollkommen heilig und gerecht bezeichnet wird. Das heißt, sein Anspruch an unser Leben ist, dass wir in unserem ganzen Bestreben, in unserem Denken, unserem Reden, unserem Handeln, bis hin zu jedem kleinsten Motiv zu 100% perfekt sind. Dass wir uns nichts zu Schulden kommen lassen und zu jeder Zeit so leben, dass es Gott gefällt. Gott ist heilig und das ist sein Anspruch, dass alles heilig sein muss, was zu ihm gehören will. Und dass er gerecht ist, bedeutet auf der anderen Seite, dass er immer bestrafen muss, wenn diesem Anspruch nicht Genüge getan wird. Also jedes Versagen, jeder falsche Gedanke, jedes falsche Wort, jede Tat muss bestraft werden. Das ist im Begriff von Gerechtigkeit, die Gott hat. Und an dem Punkt kommen wir auf der anderen Seite ins Spiel, du und ich. Und die Bibel, die fällt ein knallhartes Urteil über uns in Römer 3, Vers 23, wenn sie sagt, denn alle haben gesündigt. Oder ein paar Verse vorher in Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Also ganz deutlich auf den Punkt gebracht, sagt die Bibel eigentlich, du und ich, wir sind Sünder vor Gott. Und nun kannst du dir denken, okay, also, was erzählt der Typ da vorne? Ja, der kennt mich nicht, der weiß überhaupt nichts über mein Leben. Und im Verhältnis zu anderen schneide ich eigentlich auch ganz gut ab. Da gibt es Menschen, ja, da kommt mir auch in den Sinn zu sagen, das sind Sünder. Ja, die sind wirklich schlimm, aber ich gibt doch deutlich schlimmere als mich. Und es mag sein, dass das so ist. Aber das Problem ist, dass der Maßstab nicht andere sind, sondern der Maßstab ist Gott und sein Wort, die Bibel. Und wenn du sagst, also ich habe bislang mit diesem ganzen Christenkram noch nicht viel am Hut und ich glaube auch nicht, dass ich ein sündiger Mensch vor Gott bin, dann will ich dich einladen, ein Experiment mal zu machen in den nächsten Tagen. Einfach ein persönliches Experiment. Und zwar, schnapp dir mal eine Bibel, findest du auch zur Not im Internet, wenn du keine eigene hast, und lies mal die Kapitel Matthäus 5 bis 7. Ist die Bergpredigt, die auch relativ bekannt ist, ja. Und nimm dir diese Bergpredigt mal, lies dir diese drei Kapitel und dann halt dir diese drei Kapitel mal wie ein Spiegel vor Augen an dein Leben. Und überleg, ob du all das, was da drin steht, so erfüllst. Und du kannst das tun, parallel vielleicht mit einem Gebet, dass du sagst so in etwa, also Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn ich wirklich ein sündiger Mensch vor dir sein soll, dann will ich das wissen. Dann zeig mir das auch. Dann mach mir das deutlich. Vielleicht lässt sich der ein oder andere ein auf dieses Experiment. Und ich glaube auch, wenn wir einen Schritt weitergehen, wenn wir mal so in das Leben schauen und in diese Welt schauen, dann sehen wir auch ganz viel davon, dass Menschen nicht gut sind, sondern dass sie Sünder sind. Also fang an beim großen Weltgeschehen, das geprägt ist von Machtgehabe und von Krieg, über die täglich berichteten Geschehnisse, auch in unserem Land und auch weltweit, ja, wo ganz viel Zerrüttung und Kaputtheit vorherrscht, über Mobbing und Diskriminierung an Arbeitsplätzen, in der Schule, in Vereinen oder wo auch immer Menschen zusammenkommen, bis hinein in Freundschaften, in Ehen, in Familien, wie viel Streit und wie viel Zerrüttung herrscht da. Ja, und das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt ja woher? Und wahrscheinlich der größte Beweis, dass auch du und ich ein Sünder sind, ist, wenn wir in unser eigenes Gedankenleben mal hineinschauen, mal einen ehrlichen Blick da reinwerfen und merken, welcher Zorn da ist, welcher Egoismus, welcher Stolz, welche Verachtung, lauter solche Dinge, die begegnen uns da, wenn wir ehrlich in uns hineinhören. Man könnte also dein und mein größtes Problem zusammenfassen mit folgenden Worten: Der heilige Gott ist dein größtes Problem als sündiger Mensch. Der heilige Gott ist dein größtes Problem als sündiger Mensch. Warum ist das so? Weil du und ich Gott gegenüber verantwortlich sind mit unserem Leben. Ob wir das wollen oder nicht, das ist eine Realität, die wird uns spätestens einholen, wenn wir gestorben sind. Und das haben wir ganz oft im Hier und Jetzt, im Hier und Heute, nicht so auf dem Schirm. Aber es ist eine Realität, die kommt auf uns zu. Und dann ist die Frage, wie wirst du vor Gott stehen? Wie wirst du vor ihm bestehen? Begegnest du ihm dann als deinem Rettergott? Oder begegnest du ihm als dem Richtergott? Diese Frage, die gilt es zu klären, und zwar in diesem Leben. Und Gott macht deutlich, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das sagt dieser Text deutlich. Man könnte auch übersetzen, dass Gott wünscht oder begehrt, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann heißt es noch ein zweites, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist damit gemeint? Was ist diese Wahrheit, wovon hier die Rede ist? Da sind ganz viele Dinge inbegriffen, aber die Wahrheit ist, wie wir es gerade gesehen haben, dass du und ich sündige Menschen sind vor einem heiligen Gott und dass wir seinem Gericht aus eigener Kraft niemals entkommen werden, niemals standhalten können, sondern dass wir Rettung brauchen. Und wenn jemand diese Wahrheit nicht glaubt und nicht erkennt, dann ist klar, dass er auch nicht versteht, warum er Rettung braucht oder was es mit dieser Rettung auf sich haben soll. Aber wenn auf der anderen Seite jemand das als Wahrheit erkennt und sich als schuldig vor Gott sieht, dann will ich dir sagen, es gibt Hoffnung und es ist Teil der Wahrheit, dass es auch Rettung gibt. Und das ist der zweite Punkt, der in diesem Satz drinsteckt. Gott will Menschen retten, zweitens, durch einen Mittler. Also Gott will nicht nur an sich einfach retten und dass Menschen die Wahrheit über sich selbst und über ihn und über diese notwendige Rettung verstehen, sondern er zeigt auch die Möglichkeit zur Rettung auf. Alles andere wäre ja fatal, ne? Stellen wir uns das mal vor, da ist jemand, der sagt dir, dass du todkrank bist, ja, und dass es eigentlich keine Chance auf Heilung gibt, so. Uns ist ja nicht damit geholfen, wenn uns eine Person einfach nur sagt, dass es so schlimm um uns steht, sondern uns hilft es, wenn jemand uns zeigt, dass es wirklich eine Möglichkeit zur Rettung, zur Heilung gibt. Und Gott sei Dank gibt es diese Lösung für dein und mein größtes Problem, die Gott geschaffen hat. Gott hat einen Mittler gesandt, um zwischen ihm und uns zu vermitteln. Und so heißt es hier in Vers 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. An dieser Aussage werden gleich mehrere Dinge deutlich. Zum einen wird deutlich, dass wir Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, von uns selbst aus mit Gott ins Reine zu kommen. Weil wenn das der Fall wäre, ja, dann bräuchten wir ja gar keinen Mittler. Dieser Mittler ist ja etwas, ne, der zwischen zwei Personen vermittelt. Und einen Vermittler brauchst du nur dann, wenn da zwei Konfliktparteien sind, die von alleine nicht miteinander zurechtkommen. Und der Mittler, das muss einer sein, der von beiden voll akzeptiert und voll anerkannt ist. Und es ist am Ende der zwei Personen zusammenführt. Wir kennen das so, diese Konfliktsituation. Ich musste daran denken, dass es bei uns in der Schule früher sogenannte Streitschlichter gab. Vielleicht gab es das bei euch auch. Also Leute, die Konflikte dann lösen sollten. Und gewissermaßen ist Jesus genau ein solcher Streitschlichter zwischen uns und Gott. Durch unsere Sünde, wovon wir gerade gesprochen haben, stehen wir im Konflikt mit Gott. Und Gott ist absolut berechtigt zornig über uns. Und er muss unsere Sünde aufgrund seiner Gerechtigkeit bestrafen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und im Gegensatz zu vielen anderen Konflikten, die wir so in dieser Welt haben können, ist es in diesem Konflikt so, dass wir zu 100% schuld sind. Und Gott eigentlich sagen könnte, weißt du was, ich schicke dich für immer und ewig in die Verdammnis, ich will nichts mit dir zu tun haben, das war's mit dir. Aber inmitten in diese ausweglose Situation für mich hinein, schickt Gott seinen eigenen Sohn, schickt er Jesus Christus, damit er für mich vor Gott eintritt und den Zugang zu Gott wieder ermöglicht. Und dadurch wird Jesus zum einzig fähigen Mittler zwischen uns und Gott. Und Jesus verkörpert dabei beides. Und das ist spannend, ne? Also sowohl, dass er wahrer Gott war, vollkommen heilig, vollkommen perfekt, vollkommen sündlos und zugleich, dass er Mensch geworden ist, wie du und ich. Und genau das macht ihn zu diesem einen perfekten Mittler, der bei Gott und bei Menschen anerkannt ist. Nun heißt es hier sehr deutlich betont, dass einer Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Und das ist eine Aussage, die ist ganz schön exklusiv. Einer, ein einziger. Ja. Und das ist auch was, wo sich viele Menschen unserer Zeit dran stoßen. Dieser Absolutheitsanspruch, das passt nicht in unser Denkraster, weil mit diesem Absolutheitsanspruch schließt es auch ganz viele andere Dinge aus. Wenn es also nur einen einzigen Mittler gibt zwischen Gott und Menschen, dann bedeutet das zugleich, dass weder Maria, noch irgendwelche Engel oder irgendwelche Heiligen oder irgendwelche höher gestellten Menschen oder wer auch immer als Mittler angesehen oder sogar angebetet werden dürfen. Und es bedeutet auch, dass alle Religionen, die behaupten, dass es einen anderen Weg zu Gott gibt, unabhängig von Jesus Christus, damit im Unrecht sein müssen. Wir fragen uns also, wie kann man denn zu so einer steilen These kommen? Das ist schon ziemlich deutlich, ziemlich krass. Und das führt uns zum letzten Aspekt, den wir uns noch anschauen wollen, weil unser Mittler zugleich auch unser Retter ist. Und das ist der dritte Punkt. Gott will Menschen retten durch einen Mittler, drittens, der vollständig für unsere Schuld bezahlt hat. Wir müssen verstehen, dass wir als sündige Menschen vor Gott nicht einfach nur jemanden brauchen, der ein gutes Wort bei Gott für uns einlegt oder so, sondern jemand, der wirklich das Problem unserer Schuld löst. Und dieses Problem ist nicht damit gelöst, dass Gott einfach sagt, ach, ist nicht so schlimm, schwamm drüber, Daniel, ja, passiert jedem Mal so. Ist nicht. Nein, wenn er das tun würde, dann würde er zugleich seinen Anspruch herabsetzen. Er würde aufhören, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit in seinem Wesen beizubehalten. Das heißt, die Schuld, unsere Sünde gegenüber Gott, die kann nicht als ein kleines Problemchen abgetan werden, weil das tut Gott nicht und das sollten auch wir nicht tun. Vielmehr muss unsere Schuld bezahlt werden, und zwar alles und komplett. Wir können uns das vorstellen mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, wie ein unglaublich hoher Berg von Schulden, den wir haben gegenüber Gott. Ja? Und diese Schulden, die werden im Laufe unseres Lebens eigentlich immer noch höher, immer noch mehr, und wir werden sie nie und nimmer alleine los. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, da rauszukommen, und das ist, jemand anders bezahlt deine Schuld. Und es gibt nur einen einzigen, der in der Lage ist, deine Schuld vollkommen zu bezahlen. Und das ist Jesus, über den es hier in Vers 6 heißt, dass er sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und hier haben wir den entscheidenden und befreienden Schlüsselbegriff für uns in unserer ganzen Problematik, nämlich der Begriff Lösegeld. Wie war das möglich? Wie hat Jesus sich selbst als Lösegeld für uns gegeben? Indem er vor knapp 2000 Jahren als Mensch auf diese Erde gekommen ist, als Mensch wie du und ich. Aber im Gegensatz zu uns hat er das perfekte, sündlose Leben gelebt und diesen makellosen Anspruch Gottes erfüllt. Und damit hat er das getan, was wir gegenüber Gott schuldig gewesen sind. Nun hatte Jesus keinerlei Schuld gegenüber Gott, und trotzdem lässt er sich an deiner und meiner Stelle am Kreuz bestrafen wie ein Sünder, wie du und ich. Also Jesus erträgt dort am Kreuz die Gottverlassenheit, das Gericht, das er nicht verdient hat, aber das ich verdient habe. Warum alles in der Welt tut er das? Die Antwort lautet, damit er für deine und meine Schuld bezahlt. Damit Gott dir deine Sünde nicht mehr anrechnen muss und dich nicht mehr richten muss, weil er ihn bereits gerichtet hat für uns. Damit du dadurch gerettet werden kannst, dass ein anderer vollkommen deine Schuld begleicht. Und nach all dem, was wir gesehen haben, lautet die entscheidende Frage aus dem Ganzen: Bist du gerettet? Die Rettung von Jesus Christus ist kein Automatismus, der einfach für jeden Menschen gilt, sondern nur für den, der sich wirklich als Sünder vor Gott erkennt und der ihn um Vergebung seiner Schuld bittet und glaubt, dass Jesus am Kreuz dort für seine Sünde gestorben ist. Und er sagt, ich will nicht einfach weiter mein Leben ohne ihn leben, sondern ich will mein Leben ab sofort ihm als neuem Herrn unterstellen. Und genau das bringt man im Gebet ganz persönlich zum Ausdruck vor Gott. Dass man sich im Gebet an ihn wendet, vielleicht habt ihr den Begriff Bekehrung schon mal gehört, das ist das, was wir damit meinen. Ja, man erkennt sich vor Gott als Sünder und bittet um Vergebung und übergibt ihm ganz bewusst sein Leben. Und die Frage ist, hast du diese Rettung, diese Erlösung durch Jesus Christus schon? Und vielleicht noch eine Frage, die damit verbunden ist: Glaubst du überhaupt, dass du Rettung brauchst? Das ist ja gar nicht vielleicht selbstverständlich. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, also, nee, ich glaube das eigentlich nicht. Ja, weil ich bin grundsätzlich ja ein ganz guter Mensch. Und Rettung, ja, das ist was für Bedürftige und für irgendwelche gescheiterten Existenzen. Aber für mich, ich bin auch ganz nett. Ich habe mein Leben doch im Griff. Das ist für andere. Und wenn es dir so geht, dann nimm diese Gedanken von heute Morgen mit und denk drüber nach. Vielleicht ist doch was dran an dieser ganzen Sache. Aber wenn du merkst, ja doch, das betrifft mich. Ich bin damit gemeint eigentlich. Und ich verstehe, dass ich diese Rettung brauche. Dann wende dich noch heute im Gebet ehrlich an Gott und nimm diese Rettung in Anspruch. Und wenn du nicht weißt, wie das gehen soll, dann frag einen von unseren Täuflingen, der dich eingeladen hat vielleicht, oder sonst jemand, den du kennst, oder auch gerne mich dann im Laufe des Mittags, dass wir gerne nochmal weiter darüber sprechen. Aber es ist so wichtig, ja, diese Frage zu bewegen und auch diese Frage zu klären und hoffentlich so zu klären, dass man auf der richtigen Seite steht am Ende. Wenn du sagst, okay, ich kann mit dem Ganzen noch nicht viel anfangen, aber trotzdem ist das interessant, dann nimm diesen Satz mit für dich persönlich zum Weiterdenken. Und ich will ihn nochmal ganz persönlich zum Abschluss formulieren. Gott will dich retten durch einen Mittler, der vollständig für deine Schuld bezahlt hat. Ich spreche ein Gebet mit uns. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du ein rettender Gott bist, dass du unser Problem siehst, dass du diese Trennung, die für uns da ist, dass wir nicht mehr zu dir kommen können, gesehen hast und überwunden hast. Und wir danken dir dafür, dass du selbst Mensch geworden bist in deinem Sohn und dass du vollständig für unsere Schuld bezahlt hast. Und danke, dass für jeden, der das glaubt und der das für sich in Anspruch genommen hat, diese Rettung gilt, bis in alle Ewigkeit. Dass wir wissen dürfen, wir haben ewiges Leben. Und du siehst auch ins Herz eines jeden Einzelnen heute Morgen hier hinein, der hier sitzt und sagt, er kann vielleicht noch nicht viel anfangen mit dem, was da gesagt wurde. Aber ich bitte dich, dass du ihm nachgehst und dass du ihm deutlich werden lässt, dass er ein Mensch ist, der Sünder ist, aber der Gnade finden kann bei dir, der Rettung finden kann bei dir. Danken dir dafür, dass wir bei den Täuflingen im Leben sehen dürfen, dass du sie gerettet hast, dass du wunderbar gewirkt hast. Ja, und wollen auch sie als einen lebendigen Beweis von deinem Wirken im Leben von Menschen sehen und dir Lob und Ehre dafür geben. Amen.